Ja, schönen guten Tag, ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ist die Akustik von Seiten der Anlage in Ordnung? Darf ich mal ganz kurz fragen? Sie hören mich da oben auch? Okay. Gut, bei der heutigen Vorlesung soll es also, nachdem wir das letzte Mal über die Leber-Organ-Diagnostik gesprochen haben, heute um was Spezielleres gehen. Wir wollen uns darüber, oder ich Ihnen erläutern, welche Labordiagnostik man halt durchführt, wenn man den Verdacht hat, dass eine virale Hepatitis vorliegt. Die typischen viralen Hepatitiden, die werden als Primärhepatotop angesprochen, wie Sie das hier auch dargestellt sehen. Und diese Begrifflichkeit, die bezieht sich darauf, dass diese Viren A bis E eine unheimlich große Affinität hat zur Leber haben. Das heißt, wenn sie im Körper vorliegen, werden sie immer die Leberzellen, die Hepatozyten halt betreffen, infizieren und eine Entzündungsreaktion ausführen, und sekundär sind dann auch mal andere Organe wie die Milz, die Tonsillen halt betroffen. Man kann sagen, dass diese Hepatitis-Erreger A, B, C, das Delta-Virus und die Hepatitis E, dass die halt dann die Leber innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen komplett infizieren, meistens aus völliger Gesundheit. Da sind also ganz viele Leberparenchymzellen. Man kann davon sprechen, dass die Leber diffus infiziert ist, und wir werden dann eine sehr massive Klinikhalt erleben, dass das Organ halt schwillt, sehr stark wehtut und einige Tage später auch darauf reagieren wird, indem die Patienten gelb werden. Wie gesagt, das ist ein diffuses Geschehen, und bei Bakterien und Parasiten wäre es anders. Da wären die relativ lokalisiert. Man würde dann von eitrigen Prozessen sprechen. Vielfach werden dann Abszesse halt angelegt. Und diese Primärhepatotopen A bis E, die machen etwa 95% der viralen Hepatitiden halt aus. Und dann Einzelheiten dazu. Wir unterscheiden also bei den Hepatitis-Erregern Hepatitis A und E zunächst mal. Der Übertragungsmodus wäre da fäkal-oral über infizierte Nahrung und Trinkwasser typischerweise. Diese Erkrankungen bekommt man vor allen Dingen in südlichen Gefilden. Insbesondere auch Urlauber sind davon betroffen. Das heißt, wenn die Herrschaften aus dem Urlaub zurückkommen, grippale Infekte zu haben scheinen, dann steckt hin und wieder mal eine Hepatitis A oder E dahinter. Es ist so, dass diese Hepatitis A und E macht immer nur eine akute Hepatitis, und wenn man das durchlaufen hat, dann hat man anschließend eine lebenslange Immunität. Die kann man im Labor aufzeigen. Da gibt es einen Antikörper, Anti-HAV heißt ja, der ist dann lebenslang halt erhöht. Immunität hat man halt lebenslang, wenn man einen Primärkontakt gehabt hat. Anders sieht das aus, wenn Sie nur geimpft sind, dann müssen Sie nach etwa 10 Jahren sich nachimpfen lassen. Was es nie gibt, sind halt Virusträger. Ja, also mit diesem Problem hätten wir da nicht zu rechnen. Und die Viren kommen, wie gesagt, nur eigentlich im Stuhl vor. Nach 4 bis 8 Wochen sind die Patienten halt infektiös. Und wir haben nur ganz, ganz geringe Mengen an Viren mal im Blut für wenige Stunden. Auf dem Wege infizieren sich die Patienten halt typischerweise nicht. Ganz anders sieht es jetzt mit dem Hepatitis B, C und dem Delta-Virus halt aus. Die werden parenteral übertragen. Das heißt, einerseits, wenn Sie Blutprodukte übertragen, kann jemand infiziert werden, aber auch wenn Sie halt nicht aufpassen und bei der Blutentnahme sich stechen oder im OP geschnitten werden. Das wären dann also typische Berufskrankheiten. Das macht typischerweise eine akute Hepatitis, meistens nicht sehr fulminant, wenngleich man sagen muss, ältere Patienten und Leute, die schwanger sind, also Patientinnen letztgenannte natürlich, die versterben leider auch mal da drin. Ich habe mal in Hamburg eine 27-Jährige erlebt, die eine Hepatitis B hatte, war dort im UKM, und 3 Tage später haben wir sie leider nur noch in der Pathologie vorgefunden. Eine grün verjauchende Hepatitis hat sie per akut gemacht mit 27 Jahren. Also kann sehr wohl mal tödlich laufen. Im Übrigen die Hepatitis E bei Schwangeren in Afrika sogar zu 20% verläuft die tödlich. Gut, sehr, sehr häufig kann sich dann eine chronische Hepatitis entwickeln, die den Patienten halt gefährdet, seine Leber gefährdet, aber man kann sich dort auch anstecken. Merken Sie sich mal, diejenigen, die eine Hepatitis C haben, die werden, was auch Virusträgertum angeht, zu 80% halt Träger. Und das sind gerade diejenigen, die keine Klinik machen, die unverdächtig sind, wo man dann vielleicht unachtsam sein könnte. Das sind genau diejenigen mit einem schwachen Immunsystem, die so häufig zu Virusträgern werden. Also Hepatitis C 80%, Hepatitis B nur kleiner, 5% in etwa. Und dann sehen Sie hier, dass es eine Reihe anderer Ätiologien hat, was Infektionserreger angeht. auch gibt, was das Virale angeht. Dafür bleiben hier oben ja noch 5%. Das sind dann Viren aus dem Herpeskreis, Epstein-Barr-Virus, das Zytomegalie-Virus, Herpes-Simplex-Virus, Varizon-Zestor. Nur erstgenannte haben die Kraft quasi auch beim Gesunden sich durchzusetzen, während letztgenannte, die hier in Klammern stehen, da sieht man häufig dann Infektionen bei Schwangeren oder bei Patienten, die eine Immunschwäche haben. Letztlich gibt es Differentialdiagnosen, was das Virale angeht, wenn die Leute halt verreist sind, aus den Tropen beispielsweise zurückkommen. Gut, wie Sie dann hier sehen, andere Differentialdiagnosen fußen darauf, dass bakterielle Infektionen, gerade hier Leptospirose, wenn Sie in Abwasserkanälen unterwegs sind, der Morbus Weil kann dann entstehen, schwere Hepatitis und auch schweres Nierenversagen kann die Folge sein. Und eine Reihe von parasitären Erkrankungen sind von Bedeutung. Gut, dann, wie in der letzten Vorlesung schon gesagt, weitere Differentialdiagnosen kommen aus diesem toxischen Bereich, wie hier gelistet, oder aber auch aus dem Autoimmunbereich oder dem Bereich der angeborenen Stoffwechselerkrankungen, die allerdings teilweise natürlich erst später im Leben manifest werden. Gut, Viren haben jetzt eine sehr große Tropie, das heißt sehr hohe Affinität zu Geweben. Die haben die Neigung, bestimmte Zellen, Geweben oder Organe halt sich dort anzuhaften und diese Zellen, Gewebe zu infizieren. Denken Sie, was Zelltropie angeht, beispielsweise mal an HIV. Da würden T-Helferzellen über den CD4-Rezeptor halt von HIV-Viren ganz spezifisch halt infiziert. Oder was Gewebe angeht, respiratorische Viren haben eine ganz starke Affinität zum oberen Respirationstrakt und letztendlich Organotropie. Da gibt es beispielsweise Herpes labellaris oder genitalis. Und je nachdem, was Sie vor sich haben, werden mal die Lippen oder das Genital halt betroffen sein. Virushepatitiden, die primär hepatotop sind, immer wird die Leber betroffen, selten die Lymphknoten, etwa 10%. Und umgekehrt sieht es bei anderen Erkrankungen aus, hier als Beispiel mal das Epstein-Barr-Virus, macht die Studenten Kusskrankheit. Da werden immer die Lymphknoten und die Tonsillen halt infiziert und nebenbei dann in etwa 10% halt auch die Leber. Da ist es also genau umgekehrt. Nur hier, um ein Beispiel zu geben, hier sehen Sie diese Studentenkusskrankheit mit diesen stark infizierten Tonsillen aus, die hier sekundär bakteriell infiziert sind. Sehr kontaminös, müssen Sie vor allen Dingen in der Karnevalszeit mal gucken, mit wem Sie da ganz engen Umgang so ganz plötzlich vielleicht mal haben. Abstand halten. Gut, akute Virushepatitis, wie sieht die Klinik aus? Da muss man erstmal sagen, in vielen Fällen ist das asymptomatisch. Ganz besonders stark trifft das zu für Hepatitis A. Dadurch laufen nämlich in Entwicklungsländern die Kinder bis zum Schulalter fast alle, zu 99% diese Infektion, ohne dass man was merkt. Und besonders tückisch ist auch die Hepatitis C, ganz häufig keine Klinik, keiner kümmert sich drum, keiner hat einen Verdacht. Und deswegen, weil die zu 80% Virusträger werden, ist das natürlich ein Problem. So, Inkubationszeiten kann man ganz klein wenig differenzialdiagnostisch verwenden. Relativ zügig geht es noch ab bei der Hepatitis A. Da kehren die Leute aus dem Urlaub zurück, Afrika, Asien oder Mittelmeer, Anrainerstaaten. Und nach dem Flug hier nach Europa, nach Deutschland zurück, haben sie dann so grippeartige Symptome nach 2-3 Wochen. Das kann ein typisches Zeichen sein, wird aber auch häufig mit einer Grippe halt verwechselt. Hepatitis B und C, längere Inkubationszeiten. Es dauert länger, bis Klinik halt auftritt, wenn überhaupt. Und sehr tückisch ist es halt bei der Hepatitis C, wo es also häufig 4 bis 6 Monate dauert, bis eine Klinik entsteht. Und es dauert teilweise auch 6 Monate, bis der Antikörper, den man diagnostisch einsetzt, sich ganz langsam so entwickeln. Das wäre das Anti-HCV. Okay, da müssen Sie also letztendlich, wenn Sie sich auch mal gestochen haben, sehr lange zuwarten, Kontrolluntersuchungen machen, mindestens mal bis zu einem halben Jahr, wenn es um Hepatitis C halt geht. Sie können allerdings auch von PCR-Untersuchungen Gebrauch machen, dann würden Sie nach etwa 3 bis 4 Wochen eventuell schon fündig und könnten diejenigen, die sich gestochen haben, frühzeitiger halt behandeln. Dann laufen derartige Hepatitiden sehr unspezifisch ab. Man kann also, was die Klinik angeht, sie nicht genauer differenzieren. Grippale Symptome, müde, abgeschlagen, Fieber, Obstipation, sowas in der Art, haben häufig mal Gelenkschmerzen oder Hautausschläge. Und diese beiden Geschichten gehen darauf zurück, dass gerade dann, wenn die Viruskonzentrationen sehr hoch sind bei Hepatitis C, aber insbesondere Hepatitis B, da hat man häufig in einem einzigen Milliliter 500 Millionen von diesen Kopien. Und wenn dann Antigene, Antikörperkomplexe ausfallen, dann führt das dazu, dass also auch Hautexantheme entstehen. Hat an gewissem Rahmen dann also auch pathognomische Bedeutung. Und dann folgt nach dieser ersten Phase, diesem Vorstadium, das Stadium der sogenannten Organmanifestation, dauert deutlich länger, nämlich nicht eine Woche, sondern 4 bis 8 Wochen. Ja, dann tobt in der Leber halt diese Infektion, vor allen Dingen der Abwehrkampf, die Leber schwillt, die Leber tut weh und dann werden die intrahepatischen Gallengänge halt abgedrückt und das Bilirubin und anderes staut sich zurück und die Patienten werden halt gelb. Was sind Symptome, die man bei diesen Patienten dann halt findet? Erstens mal werden sie gelb, zeigen einen Ikterus. Das sehen Sie in den Skleren ab etwa 2 Milligramm pro Deziliter, nicht bei solchen Lichtverhältnissen, sondern müssen Sie mal ans Fenster im Patientenzimmer gehen, sieht man das deutlich schneller, also bei 2 Milligramm pro Deziliter und ab 4 bis 5 Milligramm pro Deziliter würden Sie es dann auch auf der Haut sehen. Zumindest bei Kaukasiern, wie das bei Chinesen aussieht, habe ich wenig Berufserfahrung zu. So, dann wie geht es weiter? Was ist überhaupt Hintergrund hier von diesen Symptomen, die auftreten? Sie werden gelb, sie haben Juckreiz, der Stuhl ist verändert und der Urin ist auffällig. Da habe ich diese Folie heute Morgen mal noch eingeführt, um das ganz kurz erläutern zu können. Grundsätzlich ist es so, wenn Erythrozyten abgebaut werden und HB anfällt, es entsteht dann zunächst mal also Bilirubin, was nicht wasserlöslich ist, ja? Und das muss dann an Albumin gebunden zur Leber transportiert werden. Und die Leber hat dann die Aufgabe, ja, es wasserlöslich zu machen, sogenannte Glucuronidierung oder Sulfatierung. Und dann wird es hier ausgeschieden, ja, über die Gallengänge. Es ist also wasserlöslich und erscheint auch hier im Stuhl. Man bezeichnet dieses Bilirubin hier unten, was wasserlöslich ist, das kann man direkt messen. Das wird als sogenanntes direktes Bilirubin bezeichnet. Und in einem anderen Fall, wenn das nicht wasserlöslich ist, dann ist es das indirekte, weil man muss es bei der Messung im Labor erstmal trennen von dem Albumin. Und des Weiteren, wenn das Bilirubin ausgeschieden wird, dann wird es im Darm umgebaut zu Stercobilinogen, das ist der Stuhlfarbstoff. Der wird nämlich dann vermisst in vielen Fällen, wenn zu wenig Bilirubin nur noch ausgeschieden wird. Und eine andere Substanz, die entsteht im Darm, das wäre das Urobilinogen, entsteht ebenfalls aus Bilirubin und das unterliegt einem sogenannten enterohepatischen Kreislauf. So, welche Phänomene haben wir jetzt direkt zu beobachten? Zunächst mal, der Ikterus geht darauf zurück, dass die Leberzellen noch in der Lage zwar sind, das wasserlöslich zu machen. Die ist von ihrer Kapazität nur zu 10% ausgenutzt. Und selbst wenn die Hepatozyten infiziert sind, dann können sie das noch wasserlöslich machen. Aber als Folge der Entzündungsreaktion schwillt die Leber halt nach außen, aber auch nach innen. Und dann werden hier die intrahepatischen Gallengänge mechanisch komprimiert und das direkte Bilirubin staut sich zurück. Das ist also der normale Vorgang, der dazu führt, dass das Bilirubin erhöht ist, wenn es auch relativ blander abläuft. Wenn die Leute allerdings einen ganz, ganz schweren Verlauf haben, dann sieht man es daran, dass das Bilirubin nicht nur erhöht ist, sondern dann können diese Hepatozyten das Bilirubin auch nicht wasserlöslich machen. Hinweis wäre also dann dadurch gegeben, dass das indirekte Bilirubin auch erhöht ist. So, wenn das jetzt nicht ausgeschieden werden kann, ist es nicht nur das Bilirubin, was nicht ausgeschieden werden kann, sondern auch die Gallensalze, die fallen dann ähnlich wie das Bilirubin in der Haut aus, machen der Juckreiz, darüber berichtet der erwachsene Patient. Junge Patienten haben allerdings Kratzspuren, daran erkennt man das. So, wie sieht der Stuhl dieser Patienten aus? Wenn hier weniger Bilirubin ausgeschieden werden kann, dann entsteht weniger Stercobilinogen, also fehlt dieser Darmfarbstoff und deswegen ist der Stuhl entfärbt. Man spricht davon, dass er lehmfarben halt ist. Der weitere Punkt ist, die Gallensalze werden nicht ausgeschieden und deswegen können Fette nicht emulgiert werden, nicht aufgeschlüsselt werden. Und das führt dann dazu, dass die Patienten sehr voluminöse Fettstühle haben, übelst riechend auch. Und auf der anderen Seite haben sie Fehlernährung, beispielsweise fettlösliche Vitamine A, D, E, K. Die können dann nicht mehr resorbiert werden und müssen gegebenenfalls substituiert werden. So. Dann ist es so, dass wenn sich das zurückstaut, ja, dann hätten wir also die Phänomene im Stuhl erläutert. Wir haben also, wie gesagt, Entfärbung und andererseits Fettstühle. Und der letzte Punkt wäre, dass der Urin sehr auffällig ist. Der sieht nämlich dann sehr dunkel aus. Woran liegt das? Bilirubin, was hier ausgeschieden wird, ja, das ist wasserlöslich, aber die intrahepatischen Gallengänge sind komprimiert, staut sich also zurück in den Organismus. Und weil es sehr klein ist, das Bilirubin, ja, das direkte Bilirubin, kann es dann hier über die glomerulären Filter ausgeschieden werden, erscheint im Urin und gibt dem Urin halt so eine dunkle Farbe, bierbraun, sagt man typischerweise. Das indirekte Bilirubin, gebunden an Albumin, ist viel zu groß, das würde man nicht sehen. So, und wenn Sie mit den Urin sich angucken, wie gesagt, farblich ist er erstens verändert, Sie können aber auch so Teststreifen reinhalten, dann werden Sie erstens sehen, dass das Bilirubin, das direkte, hier halt nachweisbar ist. Eine andere Substanz wäre aber, was ganz typisch ist für die Differentialdiagnostik, das Urobilinogen, was typischerweise hier im Darm immer anfällt, in konstanter Menge aufgenommen wird und einem sogenannten enterohepatischen Kreislauf unterliegt. Dieses Urobilinogen, das kann dann auch nicht mehr ausgeschieden werden über die komprimierten Gallengänge hier und das führt dann dazu, dass es sich zurückstaut ins Blut und letztendlich in den Urin. Also hätten wir hier als zweite sehr wichtige Substanz, die Sie nachweisen können, neben dem direkten Bilirubin, das Urobilinogen. So also die Verhältnisse bei einer viralen Hepatitis mit einer intrahepatischen Cholestase, wie man das auch bezeichnet. Gut, dann des Weiteren, wie Sie hier an dem Dia sehen können, einen ikterischen Verlauf gibt es in etwa 30%, bei Kindern wird er häufig vermisst. Und einen cholestatischen Verlauf, dass die Patienten also ganz besonders gelb werden, aber auch Cholestase-anzeigende Parameter vorhanden sind, das finden wir in etwa 5% der Fälle sehr selten. Diese Patienten fühlen sich sehr krank und man hat das Böseste so vor Augen für die, wie die sich entwickeln, aber genau das erhoffen sich eigentlich die erfahrenen Ärzte. Je heftiger nämlich halt die Auseinandersetzung des Immunsystems ist, je heftiger der Patient krank ist, je mehr er auch gelb ist, desto besser kann er die Viren halt eliminieren und diese Patienten haben also eine gute Prognose. Merken Sie sich also, typisch ist, wer anfänglich eine sehr harte, aufregende Klinik hat, das sind diejenigen mit einem starken Immunsystem und diejenigen Leute, die mittelfristig eine gute Prognose halt haben. So, Laborparameter. In der letzten Vorlesung hatte ich Ihnen vor allen Dingen die Transaminasen schon mal ans Herz gelegt. Man kann, was die viralen Hepatitiden angeht, mit sehr aufwendigen Untersuchungen, serologischen, aber auch PCR-Untersuchungen, die besten Ergebnisse erzielen. Aber bevor man diesen Aufwand treibt, guckt man sich immer mal die Transaminasen halt an. Und ja, da ganz wichtig wäre die GPT und die GOT. So, erstens sollten Sie sich dann merken, wenn ein Patient eine virale Hepatitis hat, dass ganz hohe Konzentrationen halt anfallen. Sie wissen, der Referenzwert für diese Transaminasen liegt bei etwa 50 Units pro Liter. Und die fallen jetzt erstens mal dadurch auf, dass die Werte bei 1000 bis 3000 und teilweise noch höher halt liegen. Dann ist es so, dass das in den meisten Fällen ein gutartiger Verlauf ist, der auch reversibel sich gestaltet, keine dauerhaften Schädigungen liegen vor. Denken Sie an die Hepatitis A beispielsweise und deswegen ist die GPT größer als die GOT. Wie ich in der letzten Vorlesung schon gesagt hätte, dieser Parameter liegt im Zytoplasma vor und wird sehr leicht bei leichten Irritationen der Zelle schon freigesetzt. Und immer wenn die GPT größer als die GOT ist, dann spricht das für einen entzündlichen Schaden nur, einen reversiblen Schaden, einen nicht nekrotischen. Der Diritis-Quotient ist dann kleiner 1. So, wie sieht's? Also merken Sie sich, sehr hohe Werte und das Verhältnis GPT zu GOT ist so, dass das GPT führend ist. Anders sieht es bei einer chronischen Hepatitis aus. Gerade bei Hepatitis C sieht man das sehr häufig. Und wenn man sich dann die Transaminasen anguckt, dann wird man nicht extrem hohe Werte finden. Das ist ja auch ein chronischer Prozess über Jahre hinweg. Da sind gar nicht die Ressourcen so von Seiten der Leber da, die permanent produzieren zu können. Typisch wäre, dass die Transaminasen leicht über den Referenzwerten liegen, also zwischen 50 und 100, manchmal auch nur im oberen Bereich der Referenzwerte halt. Und das Typische wäre jetzt, dass die GOT allerdings größer als die GPT ist. Das zeige ich Ihnen an, die GOT kam ja vorwiegend in den Mitochondrien vor. Eine Doppelmembran schützt diesen Parameter zusätzlich nochmal und wenn die dann besonders stark freigesetzt wird und auch führend ist, also größer als die GPT. Das spricht nicht für einen entzündlichen Typ, sondern für einen nekrotischen. Da haben wir also dann Vorgänge im Hintergrund, die dazu führen, dass irreversibel die Zellen geschädigt werden, werden später dann durch Narbengewebe ersetzt und Leberzirrhose ist in vielen Fällen die Folge. So, Bilirubin hatten wir eben schon darüber gesprochen, dass das an erhöht sein wird. Wenn es blande, wenn es harmlos verläuft, ist es das direkte Bilirubin. Hintergrund ist einfach nur die mechanische Komprimierung der intrahepatischen Gallengänge. Wenn es böse aussieht für den Patienten, sehr hohe Bilirubinwerte, und dann ist es das indirekte. Dann können die Leberzellen also nicht mal mehr diese Gluconidierung und Sulfatierung halt durchführen. Ja, wenn es einen cholestatischen Verlauf hat, dann werden die besonders gelb, und die Cholestaseanzahl im Parameter, das wäre mit besonderer Empfindlichkeit die alkalische Phosphatase. Und andererseits die Gamma-GT, die zwar nicht so empfindlich ist, aber erlaubt, weil sie spezifisch für die Leber ist, für die Gallengänge halt zu sagen, dass der Prozess an der Leber sich abspielt. Dann werden Sie feststellen, weil in der Leber, die entzündet ist, sehr viel Eisen vorliegt, was dann freigesetzt wird, dass die Serumeiweißkonzentrationen sehr stark steigen. Wenn wir eine Cholestase haben, Kupfer wird halt über die Gallengänge ausgeführt, dann werden wir erleben, dass das Kupfer sehr hoch ist. Und dann gibt es eine Auffälligkeit bei den Immunglobulinen, auch häufiger bei unseren Prüfungen abgefragt. In etwa 3 bis 4 Wochen entwickeln die sich dann auf ein hohes Niveau. Und vor allen Dingen wird dann der Isotyp IgG gefunden. Der wäre also typisch für eine virale Hepatitis, gibt es allerdings auch bei Autoimmunprozessen. Anders sieht es aus, wenn einer einen ethylischen Hintergrund hat, also zu viel Alkohol trinkt, dann ist es das IgA, IgA wie Alkohol, was dann typischerweise halt erhöht ist. So, dann die Viren werden nicht bekämpft von den Granulozyten, wir werden also keine Granulozytose haben, aber die Lymphozyten, die haben halt die Aufgabe, Viren halt abzutöten, deswegen werden wir diese zytotoxischen T-Lymphozyten oder natürlichen Killerzellen gegebenenfalls erhöht finden, müssen Sie also nicht wundern. Dann gibt es einige Entzündungsparameter, mit denen man das Ganze monitorisieren kann. Der heute verlässlichste, empfindlichste Parameter, wenn man den Auftrag treiben möchte, wäre dieses Zytokin, das Interleukin 6. So, und wenn die Leber dann nicht mehr gut arbeitet von dem Patienten, dauerhaft oder auch passagier, dann guckt man sich bestimmte Parameter an, die als Syntheseleistung von Seiten der Leber dem Körper zur Verfügung gestellt werden. Die können dann nicht mehr so auf hohem Niveau produziert werden. Der einfachste Parameter wäre die Pseudoschylinesterase, die dann reduziert ist. Oder aber man guckt sich das Albumin halt an, misst das, aber man sieht das auch, dass, weil der koloidosmotische Druck reduziert ist, dass die Patienten dazu neigen, eine Aszites zu entwickeln. Und ein weiterer Hinweis, dass an der Leberinsuffizienz sich gegebenenfalls ausgeprägt hat, werden die, ja, das Gerinnungssystem, der Quick ist halt reduziert, häufig unter 70. Und im Einzelfall wird man durch Einzelfaktoruntersuchungen das Ganze noch weiter klassifizieren können. So, und bei all der Klinik, bei all diesen zeitlichen Verläufen und den bisherigen Parametern, die ich Ihnen dargestellt habe, kann man jetzt nicht differenzieren, ob es eine Hepatitis A, B, C etc. ist. Dazu braucht man spezifischere Untersuchungen. Der Goldstandard wäre, dass man mit PCR und ähnlichen Methoden eine Viruslastuntersuchung macht, aber solche Untersuchungen, die macht man auch in einem großen Haus wie den hiesigen nur etwa einmal in der Woche. Das heißt, meistens ist man zunächst mal darauf angewiesen, ja, im Serum oder auch im Plasma nach Antigenen oder Antikörpern zu fahnden. Und diese Ergebnisse, die Sie hier erarbeiten, ja, die haben Sie dann innerhalb von 1-2 Stunden fertig, beispielsweise hier im Zentrallabor, im sogenannten 24-7-Format, also auch nachts um 3-4 Uhr. Und dann guckt man sich zunächst mal an, ob die Patienten spezifisches IgG halt erhöht haben für einen dieser Erreger. Und das IgG, das ist ein Parameter, den anzeigt, dass das Ganze chronisch ist. Ja? Dass jemand das mal durchlaufen hat und dass er halt Kontakt gehabt hat. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, ob das frisch ist, dann würde man in Form der sogenannten Stufendiagnostik, das macht das Labor dann eigenständig, über ein Computersystem wird das angestoßen, eine Stunde später bestimmt man den Isotyp IgM. IgM ist ein Frühantikörper und zeigt Ihnen also an, dass es ein akutes Geschehen ist, und in vielen Fällen werden die Patienten dann halt auch infektiös sein. Merken Sie sich also, IgM ist ein Frühantikörper. Eine Ausnahme von der Regel gibt es, häufiger führt das zu Irritationen, wenn IgM nicht positiv ist, sondern nur schwach positiv, dann sind es Reaktivierungen. Beispielsweise bei Hepatitis B, gibt es allerdings auch bei anderen Infektionserkrankungen. So, der Goldstandard wäre, wie ich das eben schon gesagt hatte, der Nachweis mit PCR Reaktionen. Das geschieht unheimlich empfindlich, unheimlich spezifisch. Und da können Sie genau gucken, ob die Viren vorliegen und welche Menge Sie haben. Das ist also dann, wenn sich jemand gestochen hat, enorm wichtig, um das Ausmaß der Infektiosität halt festzustellen. Wenn die Viren nämlich nur ein sehr geringes Maß haben, dann muss eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe bei HIV oder anderen Erregern noch gar nicht durchgeführt werden. Und des Weiteren wäre die Viruslast wichtig, um zu sagen, wer muss therapiert werden, wer nicht und wenn sie therapieren, um das halt verfolgen zu können, wie die Patienten unter Therapie halt reagieren. So, hier eine Tabelle zu den verschiedenen Hepatitiden, A bis E. Das sind alles RNA-Viren, mit einer Ausnahme, das Hepatitis B-Virus. Das ist aber klinisch gar nicht so relevant. Wichtiger ist, dass man für alle diese Viren weiß, dass sie selber zytopathisch sind, mit Ausnahme vom Hepatitis B-Virus. Da ist es das Immunsystem des Patienten. Und deswegen hat man, als man das vor 30, 40 Jahren festgestellt hat, dann gedacht, dann kann man doch immunsuppressiv behandeln und hilft diesem Patienten. Das hat man auch versucht, beispielsweise mit Glukosteroiden. Und dann geht es den Patienten meistens nach wenigen Stunden, ein, zwei Tagen deutlich besser. Sie springen aus dem Bett, sagen, sie haben einen hervorragenden Arzt gefunden und denken, sie sind gut therapiert. Aber meistens so nach 3, 4 Wochen kippt das Ganze und die Patienten werden ganz häufig zu Virusträgern. Und man nennt das heutzutage Transaminasenkosmetik. Übertragungswege hier dargestellt. Für Sie bei der ärztlichen Tätigkeit wird der parenterale Weg sehr bedeutsam sein, weil man sich natürlich anstecken kann auf diesem Wege. Und sexuell werden die Erkrankungen auch übertragen. Und Sie sehen, dass das möglich ist für Hepatitis B. Da sind nämlich diejenigen, die infiziert sind, zu 65% auf diesem Wege infiziert worden. Deutlich weniger häufig ist das der Fall bei Hepatitis C. Nur etwa 2% der Infizierten haben diesen Hintergrund. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Hepatitis C-Viren ja meistens im Blut oder so nur eine Konzentration in Anführungsstrichen von 50 bis 500.000 pro Milliliter haben. Bei Hepatitis B ist es allerdings so, die haben 500 Millionen bis über 1 Milliarde. Das ist also der Faktor 1000 und mehr, der dahinter steckt. Und deswegen müssen Sie den Sexualpartner dann immer warnen und ihn halt aktiv impfen und auf diese Art und Weise kann man das lösen. Dann sind die Kinder relativ stark gefährdet, müssen wir im Praktikum darauf eingehen. Was fulminante, was tödliche Verläufe angeht, sehen Sie, dass die meisten nicht so kritisch halt sind. Allerdings sehen wir hier einige Zahlen, die rot dargestellt sind. Das betrifft jetzt Schwangere, gerade in Afrika, wo es Hepatitis E gibt. 20% der Schwangeren werden das leider nicht überleben. So, dann was Impfung angeht, sollten Sie auch berufsmäßig gegen Hepatitis A und B halt geimpft sein. Gibt es die aktiven und passiven Möglichkeiten. Leider bei Hepatitis C steht nach jahrzehntelanger Forschung nichts zur Verfügung. Das liegt daran, dass diese Viren sehr wenig immunogen sind und sich auch häufiger mal ändern. Und bei dem Delta-Virus sehen Sie dann, dass die Impfmöglichkeiten so in Klammern gesetzt sind. Woran liegt das? Wenn man gegen Hepatitis B geimpft ist, ja, dieses Virus benötigt die Hülle vom Hepatitis B-Virus, dann ist man automatisch auch gegen das Delta-Virus halt geschützt. So, kurze Hinweise, was es mit der Hepatitis A-Infektion so auf sich hat, sehr resistent, wenn Sie also in Urlaubsländern sind und in einem Restaurant sitzen, ja, und da Fische zu sich nehmen, die da gerade aus den Gewässern entnommen worden sind, oder Muscheln, Meeresfrüchte können sich hervorragend infizieren, überleben das 2 Monate, 6 Monate, sind auch sehr seifenresistent, wie Sie hier sehen. Auf jeden Fall müssen Sie bei Urlaubsrückkehrern immer damit rechnen, dass Sie sich infiziert haben und verwechseln das nicht mit einer Grippe, die Sie sich beispielsweise auf dem Flieger irgendwie geholt haben. Große Gefahr ist halt, dass man sich kontaminiert, dass man sich ansteckt über Trinkwasser, was nicht in Ordnung ist, oder Speisen. Und denken Sie insbesondere in Urlaubsländern, wie zum Beispiel auch der Türkei, daran, dass die Kopfdüngung halt vornehmen. Das heißt, tierischer, aber auch humaner Dung, ja, Kot wird auf die Felder halt ausgebracht, auf das Gemüse und die Salate. Können Sie sich vorstellen, wie delikat das ist. Und dass Sie diese Sachen natürlich auch nicht reinigen können, auch wenn Sie in 5-Sterne-Hotels sind. Das Küchenpersonal kriegt das nicht gereinigt. Und auf diese Art und Weise können Sie sich hervorragend halt infizieren. Nicht nur mit Hepatitis A. So, der parenterale Übertragungsweg enorm selten. Und wenn Sie sich auf eine Urlaubsreise nach Afrika auf den Weg machen oder wohin auch immer, Last-Minute-Impfung ist sehr wohl anzuraten, möglich. Bei allen anderen Impfungen müssen Sie einen Vorlauf von Wochen haben, aber hier können Sie ein, zwei Tage vorher noch sich tatsächlich aktiv wie passiv impfen lassen und haben dann einen weitestgehenden Schutz. Epidemiologie ist so, dass in Entwicklungsländern die Kinder bis zum Schulalter schon zu 99% infiziert sind. Man sieht dann lebenslang eine Seronarbe. Und in Deutschland verhält es sich ähnlich wie in Skandinavien so. In ihrem Alter sind etwa 10% durchseucht, haben mal Kontakt gehabt und mit 50 Jahren sind es etwa so 40%. So, welche Untersuchungen kann man jetzt machen, um Hepatitis A nachzuweisen? Das wird ja im Stuhl ausgeschieden, also hat man sich da früher darauf kapriziert, den Stuhl zu untersuchen. Das ist nicht sehr delikat. Die Leute, die damit arbeiten, umgehen, können sich selber anstecken. Und das Problem ist, dass ja, die da auch sehr viele inhibitorische und störende Faktoren halt drin sind. Und in Abhängigkeit, ob jemand Obstipation oder Durchfall hat, ist das sehr schwierig, diese Untersuchung durchzuführen und reproduzierbar zu gestalten. Das heißt, die hat man weitestgehend heute verlassen und man führt Untersuchungen im Blut halt durch. So, diese Viren kommen aber gar nicht im Blut vor. Wie kann man sie also nachweisen? Ganz einfach, der Körper reagiert halt mit einer Antikörperproduktion und typischerweise sind die Antikörper tausendfach und mehr höher konzentriert als die Antigene. Und ganz einfach sind auch so Testbestecke produzierbar von Seiten der Industrie. Und was man zunächst mal macht, ist, dass man Anti-HAV total untersucht. Da hat die Industrie in diesen Assays halt es alles so gestaltet, dass sowohl IgG wie IgM halt nachgewiesen werden können. Also sehr empfindlich ist dieser Test. Und wenn er dann positiv ausfällt, dann weiß man, aha, jemand hat Kontakt gehabt oder aber es könnte auch eine Impfung gewesen sein. Und wenn man jetzt wissen will, ob es frisch ist, dann macht man im Labor halt eine Stunde später die Untersuchung auf das IgM. Und wenn man feststellt, dass der dann IgM positiv ist, dann ist es eine akute oder frische Infektion. Hier ganz kurzen zeitlichen Verlauf mit diesen Parametern, die man da einsetzt. Wenn sich hier jemand infiziert hat, ein Zeitpunkt 0, nach etwa 4 bis 8 Wochen werden im Stuhl halt diese Viren ausgeschieden, die Patienten sind infektiös. Zu diesem Zeitpunkt, wo die infektiös sind, haben die aber noch gar keine Klinik, also keine grippeartigen Symptome beispielsweise und gelb werden sie noch später. Mit anderen Worten, erst wenn die Patienten gelb werden, dann merkt man das, aber in dieser Phase sind sie, wenn sie sich das genauer zeitlich mal angucken, gar nicht mehr infektiös. Sie sehen dann, dass die Transaminasen, ja, die GOT-GPT hat was früher sich entwickeln, aber wenn man die Antikörper sich anguckt, dann sieht man, dass das IgG und das IgM nachweisbar sind, etwa zum selben Zeitpunkt. Die tun sich da also gar nichts und das IgG, das ist hier nicht gut dargestellt, das ist typischerweise 10-fach höher konzentriert, lässt sich also besonders gut messen. Wenn IgG erhöht ist, dann kann man sagen, jemand hat Kontakt gehabt oder aber es war auch eine Impfung. Und wenn Sie dann mit IgM nachfassen, dann werden Sie sehen, dass dieser Antikörper sich nachweisen lässt, etwa für 20, 24 Wochen. Und wenn jemand IgM halt hat, dann ist er akut oder in der frischen Phase. Und ein Teil von denen ist auch infektiös, allerdings nicht alle. Merken Sie sich also, IgM ist ein Frühantikörper, zeigt an, dass es akut ist. Und die Patienten sind nicht zwingend infektiös, sondern nur potenziell infektiös. Ich würde mal sagen, hier an diesem Klinikum etwa ein Viertel der betroffenen Patienten. Anderes Problem ist, dass IgM relativ häufig falsch positiv so wird. Das liegt in der Natur dieses Pentamers. Auch bei anderen Infektionskrankheiten ist das zu befürchten. Und deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn positive IgM-Befunde halt da sind, muss man gucken, ob die Transaminasen sich überhaupt deutlich gesteigert haben, also relativ häufig Fehlalarm, falsch positive Ergebnisse. So, Hepatitis B, haben wir verschiedene Genotypen, das führt in Zukunft wohl dazu, dass die auch unterschiedlich mal therapiert werden. Wir haben eine ganze Reihe von Mutationen, die bekannt sind beim Hepatitis B-Virus. Da wäre erstmal, wenn Sie geimpft sind und wären der Meinung, dass Sie überhaupt nicht mehr infiziert werden können, das ist eine Fehlmeinung. Es gibt nämlich die sogenannten Immun-Escape-Mutanten. Die sind zwar sehr selten, aber die würden dann beispielsweise durch ihre therapeutischen Antikörper nicht neutralisiert. Dann kann man hier beispielsweise HBE-Varianten halt feststellen. Die sind besonders häufig und lassen sich auch schlecht therapieren. Oder aber man kann diese Viren sich genauer angucken und feststellen, dass sie in bestimmten Bereichen, wo die Medikamente ansetzen, ja, Resistenzen entwickelt haben. Und da kann man also vorher und auch während der Therapie gucken, auf was die so im Einzelnen wie reagieren. Hier sehen Sie mal, dass das Immunsystem der Betroffenen, die sich beispielsweise gestochen hat, enorm wichtig ist, wenn Sie beispielsweise in einem guten Allgemeinzustand sind und Sie würden sich bei jemandem stechen, der halt eine Hepatitis B hat, dann würden Sie in etwa das Risiko haben, zu 5% infiziert zu sein. Beim Drogensüchtigen sieht das schon ganz anders aus, schlechter Allgemeinzustand, ja, schlechte Leberfunktion auch und 20% Risiko. Und wenn Sie Patienten haben, die niereninsuffizient sind, ist es noch weiter, sieht es böse aus, das Immunsystem reagiert sehr schlecht. Sehen Sie auch daran, wenn Sie die Leute gegen Hepatitis B impfen, dass die halt sehr schlecht reagieren und sehr häufig Non-Responder halt sind. So, Hepatitis B, die Verlaufsmöglichkeiten werden die KlinikerInnen halt genauer schildern. Sehr selten, wie gesagt, per akute tödliche Verläufe. Hier an dieser Stelle aber auch nochmal aufgezeigt, dass etwa nur 10% dazu neigen, die Viren nicht eliminieren zu können. So, dann der Nachweis, die Diagnostik zu Hepatitis B, kommen relativ viele Prüfungsfragen von unserer Seite. Wir haben viele Parameter, wenn man sich mit denen auskennt, kann man sehr gute Differentialdiagnose machen. Man kann nämlich beispielsweise unterscheiden, ob jemand nur eine Impfung hat, ob jemand Kontakt tatsächlich gehabt hat, ob es akut oder chronisch ist. Und man kann feststellen, ob sie infektiös oder hochinfektiös sind. Hier ist so ein Hepatitis B-Virus mal. Dehnpartikel heißt er auch. Und auf der Oberfläche finden wir das sogenannte Surface-Antigen. Und wenn man einen Teil von diesem Virus halt vor sich hat, dann kann man sagen, diese Viren sind im Organismus und deswegen ist dieser Marker, steht dafür, dass die Patienten infektiös sind, wenn sie den positiv finden. Dann ein sehr wichtiges Antigen ist das HBC-Antigen, das Core-Antigen. Das wird in den Leberzellen enorm stark produziert, lässt sich dort nachweisen, aber erscheint nicht im Zytoplasma und gar nicht im Blut, sodass man es mit Routinemethoden nicht nachweisen kann. Da muss man leider darauf verzichten. Aber ein Vorläufer-Antigen vom HBC-Antigen, das wäre das HBE-Antigen. Auf jeden Fall, das hat ein paar Aminosäuren mehr, das wird anders prozessiert, gerät ins Zytoplasma und auch ins Blut. Und wenn dieser Marker zusätzlich nachgewiesen wird, ja, dann sind die Patienten nicht nur infektiös, dann sind sie hochinfektiös. Die replizieren das also. Der DNA-Nachweis, das wäre der Goldnachweis, brauchen wir hier nicht drüber zu sprechen. Und die DNA-Polymerase-Aktivität, die hat man früher bestimmt, spielt heute keine Rolle mehr. Also merken Sie sich drei Antigene und zwei davon werden halt verwendet in der Diagnostik. So, wichtig fürs Leben, auch für die Prüfung, ist diese Folie. Da ist rot herausgearbeitet, was besonders wichtig ist. So, was die serologische Untersuchung angeht, HBsAg. Erstens mal zeigt er Ihnen an, dass der Patient infektiös ist. Ja? Außerdem ist es ein sehr früher Marker. Wenn das HBE-Antigen zusätzlich da ist, dann ist der Patient nicht nur infektiös, sondern er ist hochinfektiös, wie ich das eben schon gesagt hatte. Das HBC-Antigen wird immer vermisst, aber der Antikörper, der sich dagegen richtet, der wird als allererstes produziert, deswegen kann man das korrespondierende Antigen auch nicht sehen. Also als erstes, der erste Antikörper, das ist das Anti-HBC. C steht für Core, sollte man sich in der klinischen Versorgung allerdings als Kontakt übersetzen. Wer immer diesen Kontaktantikörper erhöht hat, das ist niemals eine Impfung, das ist ein tatsächlicher Kontakt. Deswegen, und der bleibt dann lebenslang 40, 50, 60 Jahre erhalten. Also das Ganze ist deswegen ein Durchseuchungsmarker und andererseits ein Frühmarker. Und wenn Sie dann positive Befunde für Anti-HBC haben, dann guckt man halt nach, ob vom selben Antikörper der Isotyp IgM vorliegt. Und wenn das positiv ist, dann haben Sie eine akute, frische Situation. Häufig sind die Patienten infektiös. Wenn das IgM allerdings noch schwach positiv ist, dann geht es um Reaktivierung, die man alle 2-3 Jahre mal so findet. Der Antikörper, der am wenigsten wichtig ist, das wäre das Anti-HBE. Ja? Das ist so, wenn das sich nachweisen lässt, kurz vorher kann das HBE-Antigen wird nicht mehr gefunden. Das ist der erste Schritt der Serokonversion. Das zeige Ihnen auf, wenn der früh entsteht, Anti-HBE, dass das Immunsystem gut unterwegs ist, gute Prognose haben die Patienten dann. Ja? Anti-HBS, das ist der allerwichtigste Antikörper, das S steht für Surface, sollte man sich allerdings als Schutz übersetzen. Wer immer diesen Schutzmarker hat, der ist geschützt. Im einfachsten Fall, wenn Sie halt eine Impfung haben und ansonsten, wenn Sie tatsächlich Kontakt gehabt haben, das Immunsystem reagiert, ist suffizient, dann wird das Anti-HBS irgendwann nachweisbar sein, je früher, desto besser und das HBsAg-Antigen ist nicht mehr nachweisbar. Das ist übrigens der zweite Schritt der sogenannten Serokonversion. Wenn das Anti-HBs isoliert vorliegt, das ist die typische Situation einer Impfung, ja, man würde dann den Titer noch bestimmen, ist er größer als 100, dann sind alle hochzufrieden. Und während es das isolierte Anti-HBs gibt, als Zeichen, dass es eine Impfung ist, gibt es einen kritischen Zustand, der folgendermaßen heißt, isolierter Anti-HBc-Zustand. Was versteht man darunter? Jemand hat also diesen Kontaktantikörper positiv, hat Kontakt gehabt, aber weder das HBs-AG findet sich, noch das Anti-HBs findet sich. Man hat früher gedacht, diese Patienten wären nicht infektiös, weil sich ja keine Antigene zeigen. Und dann sind vor 10, 15 Jahren ganz viele Patienten doch infiziert worden in der Transfusionsmedizin. Und als man mit PCR-Methoden da mal nachgefasst hat, hat man festgestellt, dass 40% von den Viren halt im Blut haben, nicht sehr hohe Konzentration. Bei Bluttransfusionen spielt das allerdings eine Rolle, wenngleich, wenn sie stechen, das nicht so kritisch ist. Woran liegt das jetzt? Das liegt daran, Kontakt hat jemand gehabt, der Schutzantikörper wird produziert, aber gerade in einer marginalen Menge nur, sodass das HBs-AG neutralisiert wird und im Labor nicht mehr zu sehen ist. Das ist aber quasi in äquimolaren Mengen liegt das HBs-AG und das Anti-HBs vor. Das ist ein sehr fragiles Gleichgewicht und immer wenn die Leute ein bisschen zum Beispiel einen grippalen Infekt haben, dann kippt das schon, dann haben sie Viren halt im Blut. So, hier nochmal in der Zusammenschau die drei Zustände, die als infektiös zu bezeichnen sind. HBs-AG, das erste Antigen, nachweisbar, der Patient ist infektiös. Wenn das zweite Antigen zusätzlich da ist, dann sind die Patienten nicht nur infektiös, sondern sind hochinfektiös. Und der dritte Zustand, den Sie nicht übersehen sollten, das ist der isolierte Anti-ABC-Zustand, den ich Ihnen gerade erläutert hatte. Die Patienten sind dann potenziell infektiös, 40% haben die Viren halt im Blut. Hier der serologische Verlauf. Das sollten Sie sich zur Prüfung auch nochmal angucken. Also im zeitlichen Verlauf entsteht zunächst mal das HBs-AG. Aber Leute, die ein sehr starkes Immunsystem haben, das sind etwa 10% der Patienten, die zeigen kein HBs. Ja? Und deswegen geht man immer hin und bestimmt zur selben Zeit vor Operationen auch das Anti-HBc. Ja? Das entsteht sehr früh und eigentlich fast zeitgleich. Und auf diese Art und Weise schafft man da diagnostische Sicherheit. Ja, dann sehen Sie, dass als nächstes das zweite Antigen sich entwickelt, dann irgendwann nicht mehr nachweisbar ist. Kurz darauf folgt das korrespondierende Antigen, das Anti-HBe halt. Das ist der erste Schritt der Serokonversion. Je früher das auftritt, desto besser für den Patienten. Und später, wenn das HBs-AG nicht mehr gefunden wird, zweiter Schritt der Serokonversion, kurze Zeit später ist der Schutzantikörper, das Anti-HBs dann nachweisbar. So, jetzt gibt es folgendes kritische Ihnen zu sagen, Sie sehen, dass eine ganze Reihe von Antikörpern diagnostisch verwendet werden. Das gilt noch mehr für Hepatitis C oder HIV, wo man mit Antikörpern arbeitet. Und da müssen Sie jetzt wissen, dass bei bestimmten Erkrankungen Antikörper so gut wie gar nicht produziert werden. Ja, wenn also Immuninsuffizienzzustände vorliegen, jemand immunsuppressiv behandelt wird durch Immunsuppressiva oder zytostatische Therapie, wie das hier steht, dann werden die nicht produziert und dann hat man falsch negative Ergebnisse. Dasselbe tritt auf, wenn jemand eine Proteinurie hat, ja, zumindest eine unselektive, wo auch IgG ausgeschieden wird, haben sie da falsch negative Ergebnisse und bestimmte gastrointestinale Erkrankungen oder Verbrennungserkrankungen neigen ebenfalls dazu, dass diese Antikörper halt verloren gehen und dass man falsch negative Ergebnisse bekommt. Und deswegen ist es wichtig, daran zu denken, dass es das gibt. Und dann gucken Sie einfach in der Eiweißelektrophorese hinten mal hier rein, ob die Immunglobuline da sind oder nicht. Oder bestimmen Sie auch mit immunologischen Methoden im Labor. Und nur wenn sie nachgewiesen werden, dann funktioniert diese ganze Diagnostik. Ansonsten haben Sie hier bei Hepatitis B, aber auch bei anderen Infektionskrankheiten falsch negative Ergebnisse als zu befürchten. So, dann haben wir hier den Befund einer chronischen Hepatitis B. Da werden Sie in Abhängigkeit, ob die Patienten infektiös oder hochinfektiös sind, beide Antigene halt sehen und in Abhängigkeit von der Situation die korrespondierenden Antikörper. Und für eine frische Infektion würde ich sprechen, dass das IgM positiv ist. Ist es schwach positiv, dann ist es eine Reaktivierung. Dann haben Sie jetzt den Zustand, wenn ein Patient einen Kontakt gehabt hat, das aber gut ausgeheilt ist, dann werden Sie sehen, dass der Kontaktmarker Anti-HBc positiv ist. Ja? Aber der Schutzantikörper ist auch etabliert worden, gutes Immunsystem. Diese Patienten sind nicht mehr infektiös, dürften beispielsweise auch wieder im OP arbeiten. Als nächstes kommt so eine Konstellation, wie Sie die in Ihrem eigenen Blut haben sollten. Sie sind also geimpft, das ist eine Impfkonstellation. Sie sehen, der Kontaktmarke Anti-HBC ist negativ, also Kontakt hat jemand nicht gehabt, aber der Schutzantikörper ist da. Ja, kann ja nur an der Impfung liegen. Hier hat jemand erarbeitet, dass die Werte größer 100 sind. Alle sind zufrieden und für 10 Jahre ist dieser Patient mal oder der Betroffene gut geschützt. Delta-Virus-Infektion, was hat es damit auf sich? Wenn Leute eine Hepatitis B-Infektion haben, komplizieren kann einer Delta-Infektion hinzukommen. Das Virus ist inkomplett. Ja? Man spricht auch davon, dass es nackt ist, keine eigene Hülle hat, wird auch als Viroid halt bezeichnet. Und die Hülle, die es braucht, die leitet sich vom Hepatitis B-Virus. Man fahndet aber nur danach, wenn das HBsAg positiv ist, dann kann sowas vorliegen und dann würde man auf das Anti-HDV, also diesen Antikörper halt gucken. In den einfachsten Fällen akquiriert man, beispielsweise in Süditalien ist das besonders häufig, beide, das Hepatitis B-Virus und das Delta-Virus zur selben Zeit. Das läuft, bezeichnet man als Simultaninfektion. Die Leber ist noch nicht vorgeschädigt, sehr gute Prognose. Schlechter sieht es aus, gerade bei Drogensüchtigen, die zunächst eine Hepatitis B-Infektion schon gehabt haben. Dann haben Sie eine geschädigte Leber und sehr viel HBsAg im Überfluss und dann kann turbomäßig halt das Delta-Virus sich auch entwickeln. Man nennt das Superinfektion und sehr häufig hat tödliche Verläufe dabei. So, ganz kurz 3 Folien zur Hepatitis C-Diagnostik noch. Hepatitis C, in den Lehrbüchern finden Sie so, dass das in Deutschland nur zu 4% vorkommen soll, aber neue Zahlen aus dem letzten Jahr von der Charité in Berlin zeigen auf, Prävalenz dort aktuell 2,1%. Also deutlich zunehmend. Wir haben verschiedene Genotypen, gerade derjenige, der sich besonders schlecht behandeln lässt, Genotyp 1, am meisten verbreitet, den muss man ein ganzes Jahr auch therapieren und Genotyp 2 und 3, der ist harmloser, da kommen Sie auch mit einem halben Jahr Therapie beispielsweise gut aus. Und Sie sehen, dass die Komplikationen von Hepatitis C massiv sind, chronische Hepatitiden, Karzinomentstehung, 30% aller Lebertransplantationen gehen auf das Konto dieser Entität. Wie es übertragen wird, bleibt ein bisschen offen und die Virologen meinen, dass sehr, sehr vieles da heutzutage noch beim Zahnarzt einfach passiert. Wenden sich also immer zur Behandlung an gute Zahnarztpraxen und nicht irgendwelche Hinterstübchen. So, zur Diagnostik ist zu sagen, da gibt es jetzt nur einen Antikörper und der entsteht ganz spät, erst nach 6 Monaten. Große diagnostische Lücke, sehr gefürchtet, hier sehen Sie es. Ja. Wenn man den dann positiv hat, dann weiß man nicht, ob es akut oder chronisch ist. Man weiß aber rein statistisch, dass 80% dieser Patienten, die Kontakt gehabt haben, zu Virusträgern kommen. Man kann des Weiteren differenzialdiagnostisch nicht sagen, ob es akut oder chronisch ist. Und es gibt leider Gottes bei Hepatitis C sehr häufig falsch positive Ergebnisse. Gerade bei Patienten, die wir hier auch haben auf Intensivstationen, was auch immer die Hintergründe sind, da sind Interferenzen da, dass sie ganz häufig falsch positive Ergebnisse haben. Findet man aber auch ganz häufig bei Leuten, die eine Autoimmunerkrankung haben, die Leber- oder Niereninsuffizient sind und recht häufig bei Schwangeren. Um also positive Befunde, die man hat, abzuklären, macht man Immunoblots. Aber dann bleiben auch Restzweifel in vielen Fällen und der beste Nachweis wäre dann, dass man mit PCR-Methoden guckt, ob das Virus sich direkt nachweisen lässt. So, Hepatitis C-Diagnostik, wenn es dann positiv ist, dann ist es bewiesen. Akut, chronisch kann man nicht differenzieren. Und wichtig ist mir diese Folie hier noch. Sie sehen hier den zeitlichen Verlauf zunächst der klinischen Symptome. Relativ spät entstehen die, auch die Transaminasen, GOT-GPT, relativ spät unterwegs. Auch unzuverlässig, wie ich eben schon sagte, der Antikörper, der sich erst in vielen Fällen nach 6 Monaten entwickelt. Und am empfindlichsten ist noch der Nachweis der RNA. Die kann man nämlich, wenn sie sich auch gestochen haben, während der Antikörper häufig erst nach 6 Monaten entsteht, die Nachweise mit PCR, da kann man sagen, nach 3 bis 4 Wochen wird man da häufig schon fündig. Und wenn jemand sich tatsächlich infiziert hat, würde man diesen Betroffenen halt auch dann behandeln. So, wie sieht das aus bei Hepatitis C, wenn es chronisch ist? Hier sehen Sie, dass immer wieder klinische Symptome so über die Zeit halt auftauchen, ja, mal mehr, mal schwächer ausgeprägt. Man kann das optimieren durch Labormessungen, sprich die Transaminasen guckt man sich an. Und dann sieht man, dass der Nachweis des Virus mit PCR-Methoden zwar gelingt, Aber Sie müssen wissen, dass es da eine Nachweisgrenze gibt bis zum heutigen Zeitpunkt. Und relativ häufig tauchen die Viren unter diese Nachweisgrenze der aktuellen PCR-Verfahren halt ab. Deswegen, wenn man wirklich wissen möchte, ob jemand Virusträger ist oder nicht, dann reicht nicht eine einmalige Untersuchung, sondern Sie müssen im Laufe eines Jahres den dreimal Untersuchung, erst dann, wenn das dreimal negativ ist, haben Sie das ausgeschlossen. Ähnliches gilt auch, wenn jemand therapiert wird, wenn er dann zum Ende der Therapie keine Viren mehr im Blut hat, das ist nicht ausreichend, er könnte sich gerade hier in so einer Phase halt befinden, deswegen muss man da nach einer Therapie nach 6 Monaten auch nochmal nachfassen, um sogenannte Relapser halt detektieren zu können. Und zur Therapie brauche ich nichts Näheres zu sagen, das tun halt die Internisten. Klausurhinweise: gucken sich insbesondere die Hepatitis B-Diagnostik und die hier rot dargestellten Sachen sehr genau an. Wichtig, wie gesagt, fürs Leben und auch für unsere Klausur und diese zeitlichen Verläufe, die ich Ihnen eben dargestellt hatte. Okay, das wäre es dann so für heute. Besten Dank.